Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Max van Power sitzt heute mit mir zusammen und wir sprechen über das Microfarming. Du hast selber eine Mikrofarm in Berlin, ich glaube, so nennt man das Ganze. Und ich habe von dir einiges schon über Kompost, über Jauche etc. gesehen auf deinem Social-Media-Content. Und jetzt hast du zuletzt angefangen, Himbeerblätter zu fermentieren und zu trocknen. Jetzt bin ich letztlich, habe ich mir jetzt gedacht, jetzt muss ich mit ihm sprechen. Deshalb habe ich dir jetzt geschrieben und freue mich, dass es klappt, dass wir uns austauschen können. Max, wie kam es bei dir dazu, dass du angefangen hast, Mikro zu farmen? Wolltest du schon immer irgendwie Bauer, Landwirt, Gärtner werden? Ich weiß gar nicht, wie nennst du das, was du eigentlich tust?
Naja, das war liebstens gar kein... Im Biodynamischen gibt es den Begriff Hoforganismus irgendwie, dass man halt irgendwie versucht, das ganzheitlich zu sehen mit den Tieren noch und den Pflanzen. Aber so Namen zucke ich innerlich immer ganz schön zusammen und jeder hat da ein anderes Bild natürlich im Kopf. Und dass man versucht, da dann nicht gleich diese Vorstellung zu wecken oder so. Naja, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig bei dem Begriff halt, aber manchmal nehme ich natürlich Selbstversorger als Begriff halt, damit so ein bisschen man weiß, was gemeint ist, aber tue ich mich immer ein bisschen schwer für halt. Und jetzt eigentlich Mikroform, das war so am unverfänglichsten eigentlich, deswegen ist es gerade, stimmt, das ist jetzt Mikroform, ja. Kunst, Kompost und Pilze oder so.
Wie lange machst du das Ganze schon, Max?
Wir sind jetzt hier so irgendwie im vierten Gartenjahr, denke ich mal, viertes Jahr.
Oh ja, okay.
Also seit 4 Jahren haben wir den Garten hier.
Also eigentlich in Gartenzeit noch gar nicht so lange, weil es dauert ja eine ganze Zeit lang.
Gar nicht so lange, ja. Die Obstbäume sind noch ganz schön klein, alle auf jeden Fall. Da sieht man das ja dann schon.
Ja. Wenn du sagst Mikrofarm, das klingt danach was sehr Kleinem. Wie viel Fläche habt ihr, die ihr da bewirtschaftet? Mhm.
Wir haben 5000 Quadratmeter.
Wow, okay. Und zu wie viel seid ihr?
Zu zweit,
ja. Zu zweit, okay, crazy. Und das Ganze macht ihr in Vollzeit?
Ja, wir sind schon ziemlich viel hier. Also ja, und ich bin so eine Woche im Monat weg arbeiten. Ja, also das zu zweit, sage ich mal, 5000, das geht schon. Aber das ist jetzt nicht so schlimm auf jeden Fall. Das geht. Aber man hat natürlich ein bisschen Fläche, wo man ein bisschen was machen kann. Und so geht das mit den Tieren und dem Waldgarten und dem Gemüsebeet, sage ich mal, dann haben die alle ihren Platz.
Ja. Genau. Erzähl mal, wie kann ich mir diesen Garten bei euch vorstellen? Wenn du sagst 5000 Quadratmeter und dieses Mikrofarming, das bedeutet für mich auch immer so ein Stück weit, dass es sehr durchdacht sein muss, weil ich die Fläche ja teilweise dann doppelt nutzen muss oder zumindest intelligent nutzen muss, sodass ich natürlich den möglichst großen Ertrag habe, weil du auch selber gerade dich selbst als Selbstversorger bezeichnet hast. Das heißt, du versuchst ja dann so viel wie möglich aus diesem Garten zu ziehen, damit du für dich letztlich so viel wie möglich oder dich so viel wie möglich versorgen kannst.
Ja, genau. Und deswegen, letztens hatte ich irgendwie mal Halb-Selbstversorger bei irgendeinem Autor gelesen, da habe ich noch gedacht, da war es sich halt, man ist immer Teil der Welt und ist ja auch gut so. Und das ist, ich würde das immer mehr als diese Prozesse halt dahin zu optimieren, dass man halt Systeme hat, die einfach wirklich gut funktionieren und die einen dann halt versorgen. Das ist immer noch mehr ein Aufbau, sonst war ich ja all die Jahre, habe ich vom Waldgarten immer geschwärmt und dieses Jahr war es halt eine längere Zeit lang warm und dann kamen die Spätfröste und die komplette Obst, alle Obstbäume sind halt, sind die Blüten erfroren und man hat halt überhaupt kein Obst das ganze Jahr halt, ja, das ist so das Konzept vom Waldgarten, wäre ja, dass du dich von den Bäumen eigentlich ernährst halt, ja, und das hat dieses Jahr zum Beispiel gar nicht geklappt, dann ist man halt so ein bisschen froh, mehr Gemüse gemacht zu haben und hoffentlich, dass nächstes Jahr wieder die Obstbäume denn gibt halt und mit den Tieren irgendwie da so ein vernünftiges Verhältnis finden, dass es immer noch so halbwegs passt halt und halt, ja, so mehrjähriges Gemüse ist jetzt natürlich immer sehr spannend oder halt wieder denn seine Bäume und alle Pflanzen wieder vermehren, sage ich mal, dass man die Verluste so ein bisschen ausgleicht, was du ja auch immer hast, die Wühlmausvernichtung und da nicht so abhängig zu sein, denn das alles kaufen zu müssen, denn genau, jetzt viel irgendwie Wein und Baumstecklinge ist dann irgendwie Thema. Und da jemand da dann halt halbwegs reinkommt, das dauert natürlich, ja. Deswegen ist es eher so ein Schauen, die Prozesse halt so hinzukriegen, dass es läuft halt, ja.
Wie viel erntest du da jetzt jedes Jahr oder wie viel konntest du jetzt die letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahre ernten, weil ja die letzten ein, zwei Jahre ist wahrscheinlich erst so richtig losgegangen mit.
Ja, nee, ich meine, so im ersten Jahr, wenn du ganz viel Kartoffeln gemacht hast, dann hast du den ganzen Winter über Kartoffeln halt. So, das funktioniert schon halbwegs, ja. Und letztes Jahr hatte ich sie dann irgendwie drinnen gelassen und dann hatte ich überhaupt keine Kartoffeln. Das war jetzt eine Riesenkatastrophe. Oder denn die Kartoffeln falsch eingelagert, dann sind die da alle weggegammelt. Also irgendwie solche Fehler macht man dann auch halt. Was jetzt ziemlich gut funktioniert, ist rote Beete, sind wir jetzt echt Profis, weil ich einfach da immer so viel rote Beete war immer halt Lagergemüse und da haben wir dann irgendwie, zieht man dann 1000 rote Beete-Pflanzen vor und dann pflanzt man die irgendwann alle raus und dann hat man jetzt richtig viel rote Beete, die man dann halt einlagern kann und dann hat man den ganzen Winter schon mal rote Beete, das ist dann schon mal echt eine richtig schöne Sache und jetzt halt so mit Topinambur haben wir es jetzt eigentlich auch so einen hohen Bestand, dass du dann jeden Tag so die Knollen essen kannst dann den ganzen Winter über und halt auch heute habe ich gedacht, so wo die richtig optimal stehen, 3 Meter hohe Stängel bei Topinambur, hast du ja auch eine tolle Biomassenpflanze, so jetzt noch für die Bienchen was und Futterpflanze. Ja, oder wieder für Pilzzuchtpflanze halt, genau, also das ist jetzt total spannend. Mit dem Zeug dann halt rote Beete und Topinambur wenigstens, ja genau, ganzen Wintersalat und dann halt ein bisschen die Tiere, muss man ein bisschen Tiere essen.
Okay, das heißt, also du lebst da schon diesen gesamten ganzheitlichen Ansatz, wo du dann auch, weil du gerade auch von Biomasse sprichst, also dir geht es nicht nur darum, diese Wurzeln zu essen, sondern dann tatsächlich auch dieses gesamte, die gesamte Pflanze zu nutzen für Futter, für Biomasse, hast du jetzt, ich nehme das Wort nochmal in den Mund, Biomasse hast du jetzt genannt. Und da gehe ich jetzt davon aus, dass da der ganze Kompost und dieses ganze Kompost- und Jauche-Thema mit ins Spiel kommt, ne?
Genau, dann halt wieder alles, was man halt so, wenn man, ich hatte ja immer viele Jahre so von der Kompostheizung geschwärmt, aber hatte letztes Jahr so eine schlechte Laufzeit, dass ich jetzt ein bisschen weniger Kompostheizungswerbung mache halt.
Was ist denn eine
Aber wenn man halt, sage ich mal, so mit der Fläche halt und den, wenn man da schnell wachsende Baumarten irgendwann etabliert hat, ist es denn schon langsam möglich, sage ich mal, da echt viel, also dass man so vielleicht, dass man da schon ein paar Monate denn mit heizen kann, nur mit seinen Heckenrückschnitten halt. Das war mal immer so der Traum. Oder mal gucken, das wird man hier in ein paar Jahren nur noch sehen, das geht ja weiter. Das war mal so ein Thema gewesen. Aber wie gesagt, so Kompost ist Kompost und die Heißrotte ist die Heißrotte und die geht dann irgendwann, geht die einfach in die nächste Phase und das ist auch super halt. Und da hast du dann natürlich dann doch wirklich viel Arbeit für einen Monat baden halt, ja. Das war letztes Jahr ein bisschen hart gewesen, das so krass zu merken.
Kannst du mal erklären, warum und wie diese Kompostheizung funktioniert?
Na, Kompost wird ja immer heiß innen oder selbst Rasenschnitt in einem großen Sack, da hat man diese Hitzeentwicklung von den Mikroorganismen und beim Pferdemist. Sehe ich das immer, wenn ich es am Anhänger kriege halt und die Kompostheizung funktioniert halt auch auf Holzhäckselbasis, weil die halt einfach die längste Umsetzung natürlich von dem ganzen organischen Material haben. Und so ist halt so ein bisschen die Kompostheizung entstanden, dann nimmst du halt mehr Holzhäcksel, lässt die halt kompostieren und nutzt da halt die Wärme von halt. Kannst du es natürlich auch mit Pferdemist machen, aber das geht halt ein bisschen schneller. Oder Rasenschnitt, der wird vielleicht eine Woche laufen oder so. Und die Holzhäcksel können dann natürlich einfach lange, lange im Prozess in der Umsetzung sein oder in der Heißrotte. Und dann kann man das da halt diese Wärme nutzen halt.
Ja. Wie heiß wird dieser Kompost?
Das ist einfach Compost Heat Recovery System, ist das englische Begriff, einfach Kompostheizung. Hat sich. Und die Bioabfallverordnung zum Beispiel, die Europa gemacht hat, die hat das ganze Thema auch eigentlich vernichtet halt. Also, weil du hast einfach so viele Auflagen, wenn du einen Kompost machst, die Hygienenachweise für 10.000 Euro, dass einmal im Jahr dein Kompost untersucht wird. Und dadurch werden diese Anlagen niemals wirtschaftlich halt, weil du halt so da so viele Auflagen hast. Genau, deswegen ist nicht so ein großes Thema.
Man darf nicht einfach so einen Kompost im Garten haben, oder was?
Doch, privat halt. Aber wenn man jetzt Kompostheizung so ein bisschen das als System denkt oder so, jetzt mal für einen Kindergarten oder so, Oder beispielsweise, dann kann man, da kommt man da, dann kommt man einfach schnell in mit der Bioabfallverordnung oder wenn es im städtischen Raum ist, irgendwie, was du ja bei dir zu Hause machst, sage ich mal, das ist ja immer noch, das ist, da darfst du mit deinem Kompost dann schon machen, was du willst halt, ja. Oder zumindest Biotonnenbefreiung müsste man den ja dann irgendwie auch ausfüllen. Aber was du ja selber produzierst, das darfst du selber kompostieren
Ja,
halt.
okay, also
Das ist dann immer.
wenn ich mir jetzt in meinen Garten so einen Komposthaufen reinstellen würde, da gibt es bestimmt auch Bestimmungen, wie groß der sein darf, aber gehen wir mal davon aus, ich stelle mir den da rein, dann schmeiße ich so einen Wärmetauscher in den Kompost wahrscheinlich mit rein und durch diesen Wärme.
Ja, genau, es ist einfach nur ein Gartenschlauch. Also die einfachen Sachen sind Gartenschlauch. Oder das ist halt jetzt hier so ein EPI-Rohr eigentlich ganz klassisch. Wegen, das hat die Stabilität halt und Chemikalien und hitzebeständig ist das. Kann man, genau, es ist ein PI-Rohr einfach, wo die ganzen Hauswasseranschlüsse mitgemacht werden. Diese Rohre, die zu den Häusern führen, diese schwarzen, das ist einfach in. Und ich habe das hier in 40 mm Durchmesser, 100 Meter lang und dann hast du auf den Meter Rohr 1 Liter Wasser und so habe ich halt in diesen 100 Metern Rohr, die ich da drinne habe, 100 Liter Wasser und kann damit dann halt die Badewanne füllen halt, ja. Obwohl, das, wie gesagt, der Schlauch, das ist eine Katastrophe, ist damit rumzuhantieren oder manche haben den 20 mm und dann hast du halt 200 oder oder die normalerweise läuft das ja dann immer über einen Wärmetauscher, dann hast du die Pumpen dran und bei mir steht das dann einfach nur, ist noch ein bisschen einfacher und dann steckst du einfach einen Gartenschlauch rein und dann lässt du einmal die 100 Liter rauslaufen und dann hat man halt eine 100 Liter heiße Badewanne. Das hätte, ja, das macht schon Spaß.
Geil, geil, wenn das auch funktioniert. Wie heiß wird so ein Komposthaufen?
Du hast ja so am Anfang so, also so 55 Grad, da gibt es immer so ein bisschen unterschiedlich, aber so 50 Grad, so 55 Grad ganz am Anfang und dann so 50 Grad schon eine ganze Weile, ja.
Krass. Und das macht dem Komposthaufen nichts aus, wenn du ihm die Wärme quasi entziehst?
Nee, also ich meine, es gibt ja natürlich auch literarische Aussagen, wenn du jetzt dann permanent der Wärmetauscher den immer so weit runterkühlt, dass der nicht in die erste Heißrotte gehen kann, dann ist es natürlich schlechter. Also wenn du jeden Tag einmal badest, sage ich mal, oder merkst du ja auch, da hast du das gut im Griff und ansonsten hast du halt so eine Temperatursteuerung, dass der halt nicht unter 40 Grad fällt, das haben die dann mit dran, weil dann würdest du dem Kompost da schaden halt. Aber so sage ich mal, da einmal am Tag, das merkt der gar nicht. Oder am Anfang kann man wahrscheinlich auch zweimal am Tag baden.
Ja.
Da musste man aufpassen, sonst machst du es dir, kannst du es dir natürlich kaputt machen halt. Ja, so und Sauerstoff, Feuchtigkeit sind noch so die Faktoren, die man da dann irgendwie ziemlich gut im Griff haben muss halt. Ja, die da noch dann für alles entscheidend sind.
Das klingt für mich schon nach einem sensiblen System, ne? Also wenn es jetzt keine Ahnung draußen.
Ja, ich mache das jetzt das 4. Jahr und bin immer noch ganz schön erstaunt, was ich da jedes Jahr neu erlebe auf jeden Fall. Ja. Ist man natürlich immer viel im Eifer und optimieren halt und ja, ein paar Schubkarren, da ich halt, die sind halt einfach verbrannt oder hab ich halt so rausgeschaufelt wieder, wie ich es reingeschaufelt habe. Dann wundert man sich schon, dass dann halt, dass dann halt nicht funktioniert halt, aber war so im Großen und Ganzen war es super und irgendwie, und man hat ja irgendwie so, man ist im Gewächshaus und hinter dem Gewächshaus ist halt die ganze Wand besteht aus diesem Kompost und dann kann man im Gewächshaus irgendwie stehen und diesen Kompost angucken das ganze Jahr. Das ist schon ziemlich schön auf jeden Fall. Also da findet ja noch mehr statt. Ja, deswegen fetzt das eigentlich. Und ich habe dieses Jahr, dann habe ich September über einer, der sich angemeldet hat zum Helfen und dann machen wir den halt zu zweit, diesen Kompostaufbau. Und dann, ja, macht er, und dann hatten wir dieses Frühjahr halt viel Gemüse gemacht. Dann hast du halt dann hunderte, also Kubikmeterweise konntest du dann das Gemüse in den Kompost pflanzen. Das war richtig super.
Also Zucchini und sowas, gell?
Ja.
Die Vielzehrer, die dann so richtig.
Ja, das sind ja, also viele werden ja da halt Starkzehrer
Oder
tituliert
Starkzehrer.
halt. Die freuen sich da alle drüber oder in den ganzen Anleitungen. Kompost, 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 ja.
Und okay, also dieses Kompost-Thema, du hast dieses Kompost-Thema für mich auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück größer gemacht, weil für mich war das, ich kenne halt den Kompost von meinem Opa. Und da wurde halt einfach die Küchenabfälle und die Gartenabfälle draufgeworfen, fertig. Und da steckt aber noch deutlich mehr dahinter, als einfach nur Sachen auf einen Haufen zu schmeißen, ne?
Ja, mehr aufbauen halt, eigentlich diese Schichten aufbauen halt. Oder ich meine, denn wenn du sonst, Genau, entweder du schmeißt halt immer die Küchenabfälle auf den Haufen halt, oder du baust ihn halt richtig auf, die beiden
Ja,
Varianten halt,
und
ja.
was ich faszinierend finde, wenn du so einen Komposthaufen richtig aufbaust, dann stinkt der auch nicht. Also der riecht sogar richtig.
Ja, das ist immer eher so, wo denn halt, das wird dann manchmal so als Thema aufgegriffen oder so, um so ein bisschen Panik zu machen oder irgendwie da ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, habe ich, also wie gesagt, das habe ich auch noch nicht erlebt halt, ja. Oder doch, ich habe es schon mal erlebt. Es gibt natürlich so ganz seltene Momente, wo man mal so eine kleine faulige Stelle auch finden kann. Nee, genau, das ist überhaupt kein Thema. Die riechen überhaupt
Ja,
nicht, ja.
ja. Und wie sieht das Ganze dann im Gegensatz, oder wie sieht die Jauche dann im Gegensatz dazu aus? Also zum einen geruchstechnisch und zum
Tja,
anderen
sonst.
von der Funktionalität her. Also ich kann noch überhaupt gar nicht greifen, was Jauche genau ist. Ich kenne halt die Jauchegruben, weißt schon, die
Ja.
dann.
Und das letzte Buch, was ich gelesen hatte, schon, der für ihn war halt so Kompost, war schon so eine elementare Geschichte, aber man könne nie halt genug Kompost für alles machen. Und deswegen war für ihn nicht so der Jauchenansatz, sondern der Komposttee-Ansatz war bei ihm halt so hochgepriesen, halt, dass er immer aus dem Kompost dann eigentlich Jauche gemacht hat und dann das für seine Kulturen genommen hat. Ja, und ich habe, und jetzt dieses Jahr aus diesem großen Kompost läuft unten halt immer das Wasser raus. Und wenn ich das dann, je nachdem, wie ich es gerade aufbereite, in welchen Stadien das ist, können die dann auch ein bisschen geruchsintensiver sein. Aber ja, da halte ich einfach, ich atme denn nicht dabei, wenn ich die jetzt in Bewegung habe, weil du kannst ja, da das da sind einfach da das geht einfach um die Gesundheit so, also einfach nicht einatmen so. Ich meine, man kann klar, früher die Bauern, da war dann immer noch, die konnten am Geruch den Stickstoffgehalt messen halt, oder in der Fischjauche, da gibt es ja auch so, kann es mal ein Stadium geben, wo es halt einfach total stinkt halt, ja, oder wo du dann, nee, da riecht, dann hält man einfach kurz die Luft an, das ist ja nur kurz umrühren halt. Und manchmal sind die recht harmlos, aber eigentlich, die sind jetzt alle schon relativ intensiv, sind alle eher intensive Gerüche
Ja, und kannst du
gerade.
mir erklären, wie Jauche genau
Ja.
funktioniert? Also, und was der Unterschied auch zum Kompost ist?
Ja, das ist so der, die Nährstoffe, die in der Pflanze sind, die gehen halt überlösen sich oder gehen das in das Wasser über, und dadurch steht sie dann halt den anderen Pflanzen zur Verfügung, ganz einfach gesagt halt, ja. Das ist so das Grundprinzip hinter Jauche.
Okay, also.
Und Kompost ist natürlich.
Also das heißt, wir haben da schon einen gravierenden Unterschied zu dem, was wir im Volksmund so ein bisschen als Jauche kennen. Also das, was ich als Jauche bis jetzt immer
Ja, aber
verstanden habe.
im Volksmund ist es halt, sage ich mal, da wird dir jeder Brennnesseljauche antworten. Und wenn du dann halt so die biodynamische Landwirtschaft anguckst oder die koreanische Landwirtschaft, da gibt es hunderte Jauchen-Variationen halt, ja. Und mit, wenn mein einer Kollege, der macht dann seine Milchsäurebakterien selber, dann trinkt er seine Milchsäurebakterien, gibt die seinen Hunden und gibt die dann seinen Pflanzen halt, ja. Also bis zu solchen Levels da, JDM oder KNF, Korean Natural Farming, der hat da die Universitäten besucht, der und spricht halt über Jauchen eigentlich halt, ja. Da, das ist schon
Ja.
cool. Oder unsere alte biodynamisch ist ja, beruht ja auch total viel auf Jauchen eigentlich.
Ja.
Oder auf Pflanzentees, um irgendwie den Namen mal ein bisschen schöner zu sagen halt. Da auch in unheimlich vielen Variationen. Genau. Das ist total
Ja,
vielseitig.
und das, okay, aber das, um so eine Jauche anzusetzen, bleiben wir mal bei der klassischen Brennnesseljauche. Du schmeißt dann da einen ganzen Schwung Brennnessel in den Eimer, Wasser dazu und wie lange lässt du das stehen?
Ja, ich würde halt immer. Du unterscheidest halt eigentlich, dass du entweder in eine pilzlastige Jauche gehst, wenn du das halt willst für deinen Boden, oder eine bakterienlastige Jauche. Das kann man halt so, das sind so die zwei Faktoren, die man so ein bisschen steuern kann. Und Bakterien ist halt mehr grün und Pilze ist halt mehr braunes Material. Und deswegen habe ich jetzt, du lässt es eigentlich, was man immer sagt, wenigstens 24 Stunden antrocknen. Das ist halt, um ein bisschen das Wasser zu verdunsten und so vielleicht ein bisschen den Zucker und den Zuckergehalt dadurch zu erhöhen. Also dadurch erhöht so automatisch den Zuckergehalt. Und dadurch haben die Mikroorganismen mehr zu essen und die ersten Zersetzungsprozesse fangen an halt, ja. Und das ist die Pflanze in der Jauche.
Okay.
Nee, wo waren wir gerade?
Wie man diese
Und
Jauche im besten Fall ansetzt.
genau. Und da ist halt, das ist jetzt, wär so ein Step mit der Brennnessel, genau. Aber um es halt noch ausgewogener zu machen, lass ich dann halt jetzt zum Beispiel die Brennnessel auch eine Woche lang trocknen oder 2 Wochen trocknen und mach dann frische Brennnessel mit richtig getrockneter Brennnessel zusammen halt. Und dann würdest du halt eigentlich immer Kompost reinmachen, um da halt einfach eine Impfung mit Mikroorganismen zu haben und dann halt natürlich einfach so die, alles so, wo alle Wildkräuter, die sehr vital aussehen, da kann man dann eigentlich schon von ausgehen, da steckt dann noch was hinter, kann man sich dann einfach, und dann guckt man sich eigentlich die Nährwerte an. Und dann ist man meistens immer, dann weiß man gleich, ah ja, das ist richtig halt, ja. So ein bisschen, das ist so eine Ableitung oder halt einfach, je bunter die Mischung, umso besser ist die Rotte, würde man beim Kompost sagen. Und so ist es bei Jauchen eigentlich auch halt, ja. Dann nehme ich Vitalpilze und mache dann halt Vitalpilze noch mit rein. Oder jetzt dann halt, jetzt könnte man dann mit Beeren, wenn man Beeren, Früchte, Zucker halt, natürlichen Zucker oder halt auch mal Zucker reinmachen. Mehr mit braunem Material, um die Pilze halt ein bisschen zu fördern. Ja, und dann in Alaska, der Typ, der den Komposttee halt so geprägt hat, der ist dann immer noch mit Sauerstoff halt aktiv, Sauerstoff besprudelte Jauche heißt denn der Fachausdruck. Und darüber hast du natürlich einfach eine viel höhere Mikroorganismendichte. Und deswegen, dann hast du zwar leider diesen technischen Aspekt und den Stromaspekt, dann würdest du die, besprudelst du die immer noch halt, die Jauche halt, ja. Und förderst damit halt noch das mikrobielle Leben oder halt einfach hast halt mehr Mikroorganismen, weil die natürlich Sauerstoff ist. Das ist ja im Kompost ein ziemlich wichtiges Thema und so eigentlich da auch. Das so, genau, ein bisschen und dann kann man halt immer noch ein bisschen Kohle reinmachen, ein bisschen Urgesteinsmehl, das findet man ja auch immer in allen möglichen Strömungen wieder. Da eigentlich auch noch mit reinschmeißen, hat man noch ein bisschen mehr Ionenaustausch und dann ist das eigentlich schon, dann ist das ist so viele verschiedene Pflanzen in verschiedenen Farben und dann ein bisschen Kompost. Und das war's eigentlich, ja. Und das dann eigentlich eine Woche stehen lassen. Und aber im Koreanischen gibt es halt auch viele Sachen, der lässt es dann ein Jahr stehen, kann man auch ein Jahr stehen lassen halt. Oder man achtet dann halt auf die Zersetzung. Einfach, wenn alles Pflanzenmaterial zersetzt ist, dann haben es die Mikroorganismen ja umgesetzt. Oder man orientiert sich an der Schaumbildung. Wenn die Schaumbildung am stärksten ist und interpretiert darüber die höchste Mikroorganismenaktivität. Also wenn du eine krasse Schaumbildung hast oder so, das kann ja auch nach 2, 3 Wochen sein halt, ja. Oder man macht jetzt die Fischjauche, oder ich habe jetzt noch so ein Fischpräparat angesetzt, halt ein Kilo Fisch mit 1 Kilo Zucker, das lässt du dann ein Jahr stehen, verdünnst es dann auf 1 zu 1000 oder 1 zu 10.000 hoch und hast denn da Aminosäuren für deine Pflanzen oder so, genau. Ja, das ist aus der Welt ja auch in Forschung, genau. Das ist hier so KNF halt. Die haben da wirklich auch nochmal noch ein Ding, oder was heißt, eine Schippe nicht draufgelegt. So, wir haben ja im Biodynamischen halt, wenn du da die Jauchenforschung durchliest, dann denkst du eigentlich, du brauchst erstmal eine Metzgerausbildung, um diese ganzen Körperteile von irgendwelchen Tieren halt da dann auch, um die Präparate überhaupt herzustellen halt, ja. Und da hatte ich mich damals dann so auf KNF gestürzt, weil er halt so, für die ist dann halt Fischjauche was ganz Normales halt, wie wir halt hier unsere Schädel in Jauche packen, sage ich mal, und dann dafür halt aber als Okkult bezeichnet werden, ja. Wenn man jetzt biodynamisch kritisieren möchte. Ja, genau. Das so ein bisschen so die beiden Jauchenhauptströmungen, sage ich mal, ja,
Ja,
genau.
was ich total interessant fand, ist, dass du da auch Tierüberreste sozusagen mit reingeworfen hast. Also du hast ja, ich glaube,
Genau, aber das dürfen wir diese laut sagen, ja, genau.
Ach so, okay.
Das ist immer, da weiß man dann, das ist dann schon ein bisschen grenzwertig. Oder was heißt, nee, muss man ein bisschen aufpassen. Ein Mädchen hat mir mal geschrieben, dass sie ihre Oma beim Jauche machen nie zugucken konnte, weil die immer noch tote Tiere mit reingeschmissen hatte halt, ja. Genau, ich nenne das manchmal gemischte Lebewesen Jauche. Genau, also Fische und, ja,
Und
und tote Tiere,
das ist dann
ja.
der einzige Dünger, mit dem du arbeitest, Max?
Na, wir haben halt, Gott sei Dank, wir haben halt Pferde, wir haben halt hier Pferde im Dorf, dann gibt es halt manchmal Pferdeäpfel, den kann ich mit Pferdeäpfeln düngen. Der eine Nachbar macht zum Beispiel seinen Kompost, die machen ja alle keine Landwirtschaft mehr und dann kriege ich seinen Kompost halt. Oder halt einfach, dass man erstmal vor allen Dingen ja immer auf die Flächen guckst einfach und halt schaust, wo, wie, wenn die Pflanzen da gut wachsen, dann haut es ja auch noch halbwegs hin. Da immer so ein bisschen schauen. Das halt so von vorne bis hinten hat man da Sonnenblumenunterschiede von 3 Metern einfach. An der einen Stelle 3,50 Meter und dann aber anders 50 Zentimeter. Da halt noch so ein bisschen auch immer schauen, wo Bedarf ist.
Ja.
Aber nö. Nee, das, ja, genau. Und dann versucht halt immer halbwegs natürlich immer ein bisschen die Fruchtfolgen da so halbwegs auf dem Schirm zu haben. Oder halt einfach genug Kompost oder genug Düngung auf die Flächen zu bringen, um da keine Mangel zu haben.
Ja.
Ja.
Und das, was du gerade beschreibst, also mit dem Kompost und mit der Jauche, das hat aber wenig mit der Gülle zu tun, die wir kennen aus den Viehhaltungen, oder?
Ja, ich meine, manche, die Demeter-Bauern oder so, die machen da schon dann natürlich das ganze Programm auch mit der Gülle halt, ja. Also der tagelange Aufbereitung vorm Ausbringen, um es halt einfach pflanzenverfügbar besser zu machen halt. Dann hat man halt einmal viel die Biogasanlagen, da kommt das ja rein und wieder raus halt und halt, ja, was genau, also es ist halt kein gut aufbereitetes Produkt halt, sage ich mal. Ja, genau. Und das wird dann, das ist schon anders halt, ja. Will es jetzt nicht zu sehr schlecht machen halt, aber kommt halt auf die Haltung an. Und wir haben natürlich viel Massentierhaltung. Und dann hast du natürlich da die Medikamentenrückstände, sind dann natürlich da ein bisschen problematisch, auf jeden
Ah ja, das
Fall.
macht Sinn,
Ja.
weil die Antibiotika natürlich dann die Bakterienbildung verhindern und die willst du ja eigentlich haben in deiner Jauche, in deinem Kompost, ne?
Ist noch ein bisschen größer und halt die Nährstoffe, die halt hinten rauskommen, die müssen halt vorne auch reingehen. Du musst die Tiere ja auch unheimlich gut ernähren halt. Ja, das ist natürlich ja, damit geht das erste los und dann natürlich die Medikamentenrückstände und dann das dritte, dass es halt natürlich nicht so liebevoll aufgearbeitet wird. So, man könnte das die ganze Zeit auch umrühren, mit Sauerstoff besprudeln oder ich meine, etliche werden das auch machen oder gibt es ja auch dann halt Auflagen, dass die da auch schon alle interessiert dran sind, das aufzubereiten. Mein einer Bauerfreund erzählte mir dann halt, dass Spritzer, dass die Gülle aufs Feld und redet mit dem Anwohner und er sagt so, ey, das riecht gar nicht halt. Was machst denn du da? Er sagt so, eine Güllespritze. Er hat das einfach mit Gesteinsmehlen halt so aufgearbeitet. Die binden dann halt da, was weiß ich, den Ammoniak oder so, dann riecht es halt noch nicht mal mehr. Also da gibt's, da wird auch ganz viel gemacht. Da gibt es dann beim biodynamischen, mit dem Mond bescheidenen Quarz dann halt auch in die Gülle rein, um die dann wieder aufzuwerten. Und das funktioniert dann scheinbar auch.
Cool.
Ja, da gibt es noch ein paar witzige Sachen, und ansonsten halt genau das, was halt viel gemacht wird,
Ja.
ja. Oder einschlitzen, ja.
Hast du dich mal so ein bisschen damit beschäftigt, ob das, was ihr da jetzt gerade im Kleinen umsetzt, ob man das auch im Großen umsetzen könnte? Oder kennst du Leute, die genau das, was ihr im Kleinen macht,
Ja, ich
machen?
meine, wie heißt das hier, dass die Market Gardening Bewegung, die hat schon auch viel, viel guten Input irgendwie gebracht halt und auch, oder halt einfach die zeigen halt auch oder sagen halt auch, jo, das geht auf jeden Fall, dass man mit Brandenburg irgendwie Berlin ernähren könnte halt, ja, weil du ja einfach, wenn du das halt selber auf den Flächen machst, da natürlich deutlich mehr Erträge haben kannst halt mit diesen Maschinen. Sowas war auch schon im alten Griechenland und im alten Rom war es irgendwie auch schon so. Die landwirtschaftlichen Geschichten von denen sind genauso.
Was meinst du,
Ja,
was meinst
aber
du, was
wie
meinst du
mit
damit,
dem.
dass die landwirtschaftlichen Geschichten von den Griechen und Römern genauso sind? Also
Ja, die haben halt dann auch, die haben halt immer mehr Flächen an große reiche Typen haben sich immer mehr Ackerland geholt und haben das natürlich immer maximal ausgebeutet und dadurch ist der Boden immer wieder kaputt gegangen und hat die irgendwann nicht mehr die Bevölkerung ernähren können, als wenn natürlich kleine bäuerliche Strukturen sind, so, dann kümmerst du dich natürlich um deinen Boden. Das waren so diese vergleichbaren Entwicklungen mit heute. Boah, süße. Sag nochmal die erste Frage, wo ich gerade.
Ob es jetzt schon Bauern gibt, die das so umsetzen wie du
Ach
und
so,
ob man das im großen Stil
stimmt, genau,
umsetzen
ja, das
könnte.
Market, genau, das, Entschuldigung, das Market Gardening halt, das sieht auch irgendwie auch immer alles so schön aus, oder Arte hat Market Gardening da, sie müssen nur 20 Stunden die Woche arbeiten, weil sie genug verdienen, um da sich die großen Gehälter auszuzahlen. Ja, wie gesagt, hier bei uns mit dem Gemüsegarten, da sind wir noch viel zu sehr am Kämpfen irgendwie und ich Ja, also da gibt es viele schöne Beispiele irgendwie, die das alle gut hinkriegen und Wir sind da auf jeden Fall noch nicht so weit. Deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen. Ja, das ist auf jeden Fall ein hartes Life. Egal, ob du es mit Gemüse machst oder mit einem Käse oder so.
Wenn du sagst, hartes Life und viel Arbeit, wie viel
Nee.
Arbeit steckt ihr zwei da gerade rein? Also wenn du es beziffern müsstest.
Ja, ich finde immer, bei uns geht das so halbwegs. Also wir haben den Gemüsegarten einfach so ein relativ gutes, der ist einfach relativ naturbelassen, haben wir das einfach ziemlich intuitiv laufen lassen dieses Jahr und ist eigentlich relativ gut gelaufen, dass man da jetzt gerade ein bisschen Kartoffelkäfer einsammeln und ein bisschen die Tiere immer hier und da sauber machen, ist gerade eigentlich so eine, gerade ist es. Es ist eine gute, eine recht angenehme
Ja,
Zeit.
es gibt auch
Ja.
diesen Spruch, ne?
Oder vielmehr
Es gibt auch diesen Spruch, der, oder in Bayern gibt es ihn zumindest, der geschlampertste Bauer hat die größten Kartoffeln. Also der schlampigste Bauer hat die größten Kartoffeln. Und was das für mich irgendwie aussagt, ist, man muss vielleicht gar nicht immer so viel intervenieren, wie man meint.
Ja, das gibt immer die ganzen Konzepte, aber wo du gerade Kartoffeln sagst, ich habe dann meine Kartoffeln dieses Jahr, ich habe sie nicht angehäuft, so was, jetzt sind sie reif und die obersten Schichten sind schon weggeweht, jetzt liegen sie in der Sonne, sind halt grün geworden. Ich habe jetzt zwar Pflanzkartoffeln für nächstes Jahr, aber eigentlich so meine, die wollte ich ja essen, weißt du, also wo ich jetzt gerade dran denke, so zu deinem Sprichwort halt, ja, und wenn ich die alten Bauern, die ich noch so gesehen habe, die haben schon immer von morgens bis abends da im Garten gestanden und das ist ja für uns nicht mehr, das ist bei uns ja nicht so,
Ja,
also da habe ich schon immer noch deutlich mehr Respekt vor denen halt, ja.
das auf jeden Fall. Und das wäre auch so eine Frage, die ich an dich habe, Max. Du bist ja früher auch einiges am Reisen gewesen. Geht dir das manchmal ab? Also vermisst du das manchmal, dass du das gerade einfach nicht mehr so machen kannst? Weil du bist ja schon gebunden irgendwo an jetzt Haus und Hof,
Ja,
ne?
das ist dann, das muss man dann halt einfach erlebt haben, die Verantwortung halt, ja, für die Tiere, die man dann hat. Und dadurch ist das dann so ein bisschen erledigt, obwohl wir hier schon auch einfach gucken, ob man noch, also wenn noch mal ein Freund hierher zieht, dann könnte man wieder reisen. Und darauf freut man sich natürlich auch, oder so sehe ich immer, wenn ich arbeiten fahre, eine Woche im Monat, dann bin ich immer wenigstens mal woanders. Und dann ist das immer so mein kleiner Urlaubsersatz halt. Und ich wollte nur noch eins sagen, so diese Verantwortung für die Tiere, so. Und da gibt es halt einen Spruch, nur du selbst kennst ja deine Tiere auch richtig gut halt, ja. Und wenn ich immer mal dran denke, wenn mal ein Tier stirbt oder so die Verhalten, du siehst denen das eigentlich, kannst denen das nur ansehen, wenn du die jeden Tag gesehen hast und total krass beobachtest, weil die eigentlich, die sind ganz normal halt, ja. Die stehen halt höchstens ein bisschen mehr da oder so, oder irgendwas ist, ein ganz kleines Detail ist irgendwie anders halt, ja. Und daran kann man das halt erkennen und das kannst du ja selbst, und das kann ja überhaupt kein anderer leisten, außer du halt, ja, für die halt, ja.
Okay.
Das mit den Viechern halt,
Ist
ja.
dann euer Plan, wie so eine Art Community aufzubauen, wenn du sagst, jetzt kommt noch ein Kumpel mit dazu?
Nee, ja, da sind immer viele Konzepte. Also ein Freund will, der hier schon viele Hofbetreuungen übernommen hat, der, weil da ist es halt eigentlich im Gespräch, dass der hierher zieht. Das, aber genau, nee, eigentlich nicht. Also genau, für Freunde, wenn sich das mit Freunden ergibt halt und dann. Und dann wären wir hier eigentlich auch erstmal, wäre das auch erstmal so in Ordnung, ja. Wäre es da nicht in Planung, ja. Genau, also noch gerade im Nepal, im Ashram, genau. Nee, in Indien im Ashram, genau. Mal gucken, da muss er auch erstmal dann auch wieder den Weg
Ja.
zurückfinden. Aber wir haben ein bisschen im Plan, ja.
Da kann er sicherlich auch einiges mitnehmen, oder? Aus Indien, weil da wird auch noch sehr, sehr kulturell gearbeitet oder sehr, sehr klassisch gearbeitet, viel Handarbeit auch.
Ja, was immer, alle ganz schöne Probleme, ja. Naja, also eher im spirituellen Tempel, da geht es dann auch wieder mehr um geistige Sachen halt. Ja, nee, die werden auch noch. Die Inder sind irgendwie das Letzte. Also, die haben einfach eine gute Spiritualität, einen ganz anderen Zugang zur Spiritualität halt. Da kann man, das ist auf jeden Fall schon sehr spannend bei denen. Das haben sicher, haben wir uns nicht so bewahrt.
Das stimmt,
Ja.
aber umso besser, dass jetzt zumindest über diese ganze Yoga-Geschichte, auch wenn sie deutlich verdünnt ist, ne, und bei weitem nicht so, wie sie in Indien praktiziert wird, und in den Alltag integriert ist, aber zumindest so ein bisschen was an Spiritualität, habe ich so das Gefühl, schwappt trotzdem so ein Stück weit mit rüber. Und wir finden, oder was ich letztens mit einem Professor besprochen habe, ist, Wir finden aus diesen ganzen spirituellen Bewegungen das, was für uns gerade passt. Ob das jetzt der richtige Weg ist, ist natürlich immer fraglich, weil das Leben besteht halt nicht nur aus den schönen Dingen, sondern natürlich auch aus den anstrengenden Dingen. Das brauche ich dir nicht erzählen. Und der sagt halt, oder der beobachtet halt, dass gerade in dieser säkularisierten Zeit, in der wir gerade leben, dass sich die Leute mehr diese schönen Dinge rausziehen aus diesen einzelnen Religionen. Und dann bleibt halt diese Gesamtheit von den einzelnen Religionen, bleibt dann auf der Strecke. Weil das sind ja auch wieder gesamtheitlich gedachte Systeme, ne?
Ja, mein Lehrer hat das immer so ganz, so am Ende trennt denn Religion voneinander und wo Trennung herrscht, ist immer Konflikt. Das ist keine Religion, das sind Naturgesetze und dagegen verstoßen alle Religionen halt. Da bin ich dann immer gleich raus, ja. Oder zumindest damit halt, oder klar, wenn es irgendwie hilft halt, aber naja.
Ja, also
Gut.
wenn du sagst, es verstößt gegen Naturgesetze, was
Naja,
meinst du damit?
das, wo Teilung herrscht, das halt immer da Konflikt
Ah,
ist halt,
okay.
ja. Und die
Ach, du meinst.
Religionen haben sich dann immer so alle, die haben sich ja nun immer alle ganz schön bekaddelt halt in der
Du
Vergangenheit,
meinst, weil
ja.
jede Religion
Ja.
so sich als die einzig wahre, richtige Religion sieht und
Ja, oder ich meine, da gibt es ja auch lockerere Auslegungen bei anderen halt.
ja.
Aber es trennt uns Menschen voneinander und bringt uns nicht zusammen halt. Und das ist ja eigentlich der Grundgedanke davon halt, ja.
Dass es die Menschen zusammenbringen soll, meinst du?
Ja, das findet ja aber nicht statt, weil es ja trennt halt,
Ja,
ja.
ja. Das ist der Grundgedanke, ja, das wäre auch schön, wenn es
Oder
so funktionieren würde. Und da finde ich aber auch zum Beispiel
eben.
wieder das in Indien cool, die sagen halt einfach, Jesus, ah ja, der Jesus, den nehmen wir auch mit dazu, weil sie eben eh schon so viele Gottheiten haben.
Da gibt die haben auf jeden Fall einen Kompostgott und einen Kutgott und das ist schon cool auf der einen Seite wieder,
Geil, echt,
ja. Oder zumindest gab's
haben sie echt eigene Gottheiten dafür?
ja, oder früher waren die Menschen da ja, war das Thema ja auch nicht mit Schambesitz, da war ja auch wichtig halt, gab es auf jeden Fall unzählige Kutgötter halt und so, oder du hast ja 330.000 oder so, kennst du mal die Zahl, die bei mir im Indischen rumgeistert? Da sind jetzt auch noch welche dabei,
Geil.
ja.
Was sind denn, Max, noch so deine Herzensprojekte, die du gerne angehen möchtest in der Zukunft?
Tja. Ja, das Jahr ist ja immer so schnell halt. Ja, dieses Jahr hatte ich halt viel mit Stecklingen eigentlich versucht, mich da so ein bisschen reinzufummeln. Aber. Also das ist dann auch wieder ein Riesenthema und da habe ich einfach viele Stecklinge gemacht und halt noch mehr sind dann halt nichts geworden halt, aber so ein paar kleine Bestände und halt noch so ein paar immergrüne Baumreihen, sage ich mal, um noch ein bisschen den Garten noch ein bisschen mehr zu schützen halt oder die, was ich, ja, gerade immer irgendwie die Verluste halt irgendwie ausgleichen. Jetzt habe ich viele Weinpflanzen, also jetzt noch viele Obstbäume und Weinpflanzen jetzt im Herbst einpflanzen. Bin ja ein bisschen jetzt mehr so der Herbstfan geworden. Da halt noch wieder ein bisschen ein paar Baumprojekte und jetzt ist natürlich dann einfach, jetzt ist halt September ist eigentlich der Monat von der Kompostheizung oder Kompostaufbau und das ist halt, das ist auf jeden Fall, da hat man dann, das ist dann irgendwie schon ein Monat, glaube ich, wo man da einfach zu tun hat. Und dann ist ja Ernte trotzdem so ein bisschen auch in der Zeit und irgendwann dran halt, da alles reinbringen und einlagern. Das ist halt kurz, das ist halt erstmal dann ein bisschen Action halt. Ja, und dann kann man sich aber auch schon auf den Kamin freuen halt, ja. Und dann ist schon für diesen Winter ist dann eigentlich, dass wir dann in den Süden fahren und ich da arbeite und hier wer denn den Laden schmeißt. Genau, das ist jetzt eigentlich genau, das ist dann für dieses Jahr der Plan sozusagen.
Okay.
Genau.
Wie verhält sich das bei euch mit Dingen wie Hochbeeten etc.? Bist du ein Fan davon oder packst du packst du den ganzen Kram
Ja,
wieder?
ich hatte mal hier im Eifer des Gefechts so ein 50 Meter langes Hochbeet gemacht und natürlich diese Massen, die du da, reinschaufelst, das kannst du halt, das ist völlig, völlig gigantisch halt. Und selbst wenn du das Ding mal geschafft hast, voll zu machen, ist es nächstes Jahr ja wieder runter. Also da ist es völlig, das hieß denn hier lange Graben der Schande, haben wir das denn lange genannt. Und jetzt haben wir so ein bisschen zum Positiver zu besetzen, heißt es jetzt Graben der Hoffnung. Das ist eine riesen Baukatastrophe gewesen auf jeden Fall. Uiuiuiui, einmal hatten wir dann aber so ein Schrägbeet, einfach an ein Hochbeet, ein Schrägbeet dran. So, da spart man sich halt relativ viele Materialien und merkt dann natürlich da die deutlichen Unterschiede, dass der Boden im Frühjahr natürlich eher heißer und die Sachen kommen natürlich schneller halt. Das ist schon total spannend, da ich dann so eine 50 Meter lange Totholzhecke oder Böniershecke oder Mikroklimaschutzwall heißt das hier. Und das ist natürlich schon so ein beeindruckendes Konstrukt halt. Und da, das flechten wir dann jedes Jahr zusammen. Und da hat man halt unheimlich viele Pilze. Und du hast halt so eine Nordseite, wo der Boden immer feucht ist. Da kannst du halt ganz anders anbauen als natürlich so im restlichen Garten, wo der Boden mal austrocknet und hast halt dieses Hügelbeet. Das ist also so Hügelbeet-Fan, würde ich schon sagen, oder? Ich meine, das ist dann auch ein bisschen, natürlich muss da das irgendwie da die ganze Erde rankarren, aber mit Totholzhecke so in Kombination und den ganzen Tieren, da lebt da halt so eine fette Schlange und so, hat da denn drinnen gelebt
Oh,
und so
geil.
halt. Das ist schon richtig cool halt, ja. Also das hat dann, ja, aber wie gesagt, 50 Meter Totholzhecke, weil das hat irgendwie auch bedeutet, irgendwie einen Winter monatelang da dieses ganze Holz irgendwie, und da musst du ja auch irgendwie haben halt, der muss ja rankommen.
Ja.
Ja, unglaublich, da hat man natürlich dann viel zu tun. Ja, und jetzt, und dann sacken die ja auch jedes Jahr ab, man muss den wieder aufbauen, so ein bisschen da, und dann Hochbeet, hast du das Theater ja auch, ey, boah. Und der Aufwand, den halt viele natürlich damit betreiben für diese kleine Anbaufläche, das ist natürlich immer auch ein bisschen fragwürdig, ja. Naja, das ist natürlich aber zum Gärtner, das ist schon, macht's natürlich Spaß an einem
Weil
Hochbeet.
es halt einfacher
Ja.
ist, ne? Musste ich halt nicht so runterbuckeln und so.
Naja,
Ja.
naja. Und dann hast du natürlich, und das Gießthema, kommt ja auch noch hinzu, das ist halt auch nochmal aufwendiger ist halt, und für, also ein dadurch hast du dann nur Zeckmeck halt, ja.
Wieso?
Und beim Hügel merkt man das irgendwie auch schon, aber da hast du natürlich auf den normalen Flächen, hast du ja ganz andere, da halten die ja ganz anders durch, dann halt also auf so einem Hochbeet.
Das Gießthema
Ja,
meinst
naja.
du, weil das Wasser zu schnell abfließt, wenn du oben reingießt?
Ja, oder die Pflanzen ja auch gar nicht, selbst wie tief, die kommen ja dann niemals bis runter, oder ist ja auch zu halt dann irgendwann. Oder,
Ah,
ja,
okay, das heißt,
da ist die
du
Erde
hast dann
eine.
deutlich mehr Betreuungsaufwand bei so einem Hochbeet im Gegensatz zu, wenn du es großflächig einfach
Total.
auf dem Boden letztlich anpflanzt. Ah,
Ja.
okay.
Ja. Das ist halt zum Beispiel so halt.
Nutzt ihr dann überhaupt irgendwelche
Ja.
Maschinen bei dieser Größe?
Na, eigentlich nicht. So mein Nachbar, der leiht sich einfach so ein Trekkingrasenmäher im Jahr aus. Da freue ich mich dann schon drauf. Denn also Ende des Jahres mähe ich jetzt einmal hoffentlich so den Rasen. Aber eigentlich ist das, kann man, wenn das jetzt nicht stattfinden würde, wäre es auch egal. Und irgendwie so beim Kompost. Es ist halt auch schön, dass man da jetzt nicht immer hier mit einem Traktor rumfährt. Ja, höchstens halt für das Holz häckseln. Das ist halt so eine benzinbetriebene Maschine, weil da brauchst du natürlich ein bisschen Leistung. Das halt so. Also jetzt, wenn man das zu den Gartengeräten oder Kompostgeräten quasi natürlich so ein großer Häcksler in Anführungsstrichen, so bis 5 cm maximal, da hängt er dann aber auch schon dran für den Kompost. Und ansonsten haben wir das umgegraben und Schubkarre, und das hält ja auch fit halt, und
Auf
das
jeden
macht ja
Fall.
auch, also das hier mit der Schubkarre rum und mit dem Spaten so, das ist schon immer ein cooles Training, und da muss man es halt sportlich sehen
Ja,
halt, ja.
da seid ihr aber dann schon sauber entschleunigt unterwegs, oder?
Ja, wie man das, was halt ja trotzdem so, der Hahn fängt morgens um 5 an zu
Ja.
krähen, und dann bist du halt wach halt, ja. So, damit geht es dann wirklich immer früh los halt. Legt man sich immer früh hin halt, um das dann halt, dass man, um dann halt das zu
Ja,
kompensieren. Ja, doch. Und die
am schönsten
Tiere.
fand ich zu dem Thema Entschleunigung, fand ich am schönsten, als du so ganz gemütlich deine Himbeerblätter klein geschreddert hast. Und ich habe,
Ja, das ist
genau, und ich habe
meditativ,
in den
ja,
Kommentaren
eigentlich.
gelesen, da hat einer drunter geschrieben, irgendwie, spann doch einen Akkuschrauber dran, dann geht's schneller. Und du hast, und Das finde ich irgendwie schön, dass du dann einfach sagst, nee, brauche ich nicht, ich mache das jetzt ganz entschleunigt, das ist irgendwie meditativ, und das mache ich jetzt per Hand, Stück für Stück, und dann sehe ich auch langsam, was ich da
Ja,
gemacht
du
habe.
hast ja, du hast auch, ich war da noch mit der Technik noch nicht so ganz vertraut und du stopfst die ja auch nach halt und eigentlich im Prinzip, du musst eigentlich jedes Blatt am besten von beiden Seiten auch angucken, wegen den ganzen Tierausscheidungen. Hast du auch einfach mit der Kontrolle voll zu tun halt, ja.
Und das, diese Himbeerblätter, die fermentierst du dann und dann rauchst du die, ganz normal wie Tabak.
Genau, oder vielmehr, das ist halt für die Medizin, als Tabak, also damit man Medizin halt, ja, also das ist ja, oder halt wir nehmen es halt, oder wir haben es jetzt zumindest testweise als schwarzen Teeersatz, so sind wir so ein bisschen drauf gestoßen. Das ist halt eine tolle Variante, oder weil viele, genau, irgendwann ist halt Schluss mit schwarzem Tee und wenn man dann halt eine gleichschmeckende Alternative hat, sage ich mal, die einen jetzt nicht gesundheitlich belastet. So, das ist einmal das Spannende. Oder halt jetzt noch so ein bisschen mit den Laufzeiten zu gucken, jetzt so eine Woche oder halt 2 Wochen. Irgendwann wird es wird ja eben nicht milder, sondern eigentlich stärker. Oder kommt dann auf den Feuchtigkeitsgehalt an. Da jetzt einfach zu schauen, das ist halt sau spannend und genau, und ansonsten brauchen wir das Fermentierte, weil das einfach so ein bisschen, wir sagen immer, schmeckt wie Tabak, aber eigentlich, wie gesagt, wir rauchen halt nur keinen Tabak mehr. Wahrscheinlich ein Tabakraucher, der würde am Anfang schon noch natürlich das anders beschreiben halt, aber wenn man jetzt einfach nur getrocknete Himbeerblätter, die haben, sind halt einfach so, die haben überhaupt keinen Geschmack halt. Und die Fermentierten, da ist dann schon, da kommen dann einfach Geschmacksnuancen raus und ja, richtig schön, genau.
Interessant.
Hast du mit der Nudelschneidemaschine hast du einfach auch eine gute Größe und dann kann man es durchs Fermentieren, kannst du schön bröseln. Ja, das macht richtig Spaß mit den Dingern eigentlich. Ja.
Geil. Das mit dem Fermentieren finde ich auch einfach clever, das mit einem Tee zu machen, weil der schwarze Tee, den du gerade beschrieben hast, das ist ja auch letztlich einfach nur
Genau.
fermentierter grüner Tee. Also von dem her, das macht
Genau,
absolut
genau.
Sinn, das so zu machen. Ja.
Naja, und das Thema Fermentieren ist eigentlich auch wieder das Thema Jauchen und Fermentieren ist halt aber so, alles was wir lieben, ist fermentiert. Käse, Bier, Wein halt, das hat immer was mit Mikroorganismen verbunden zu tun. Und deswegen ist es eigentlich so spannend halt, da sich thematisch mit zu beschäftigen halt oder fürs Haltbarmachen von allen möglichen Polter. Bei Sauerkraut gibt es sogar, das hat nach dem Fermentieren mehr Vitamin C als vorher halt und dann Mikrobiom im Darm oder so bei Fermentationsgeschichten da wieder sein Mikrobiom aufbauen. Da geht es, das ist natürlich wieder auf einmal ein Riesenthema und natürlich einfach geschmacklich halt, kriegst du halt eigentlich aus allem mehr raus halt. Also das Restaurant, was mich da mal so inspiriert hat, die haben alle Tierarten fermentiert, die es gibt, alle Bärenarten, die es gibt, alle Pilze, die haben einfach alles fermentiert halt, ja. Und ist immer was übelst Krankes bei rausgekommen. Ganz, ganz spannendes Thema auf jeden
Das,
Fall,
die
ja.
haben Tiere fermentiert, also das Fleisch dann sozusagen der Tiere fermentiert und dann gegessen.
Ja, Fleisch oder Fisch halt, ja, da gibt es auch ein
Ah,
bisschen was halt, ja,
ja.
im Prinzip, ja. Die waren so im skandinavischen Raum, dadurch haben die ein bisschen mehr Fische fermentiert. Aber sprechen da auch, ja,
Das
Fleisch, ja, fällt mir
ist
jetzt.
wahrscheinlich dieser stinkende Fisch, oder? Da gibt es so diesen berühmt-berüchtigten
Ja,
Fisch.
da gibt's ja immer den Hai. Also, nee, also, die haben zumindest so beschrieben, dass die alle Fischarten da
Okay.
fermentiert haben. Das war ja ein Sterne-Restaurant, so den Urinhai, sag ich mal. Das ist ja wahrscheinlich nicht so, was die Leute danach vielleicht wollten. Oder, aber mit Beeren, mit Obst und Gemüse und Pilzen, das ist halt auch mega krass halt. Ja, nochmal.
Ja,
Riesenthema.
auf jeden Fall. Und du machst es halt dadurch auch irgendwo haltbar. Also du musst
Ja,
da
ja.
keine Stoffe mehr zugeben, damit es haltbar bleibt, sondern du kannst es über diesen Fermentationsprozess halt haltbar machen. Ist schon geil.
Ja.
Aber es muss man auch im Griff haben, glaube ich, oder? Also es kannst es nicht einfach nur.
Ja, so ein bisschen, wie gesagt, so da viele werden damit auch angefangen haben und wenn dann oben Schimmel drauf ist, dann ist bei den meisten Schluss halt. Ich habe so eine Fermentationsärztin mal, die dann auch sagte, naja, schmeiß den Schimmel oben weg halt. Oder ich bin jetzt hier auch, da hat man dann natürlich, ja, da hat man keinen Bock drauf. Das passiert vielen am Anfang, so man kann sagen, ist vielleicht nicht so schlimm halt. Und dadurch ist dann bei vielen schnell Schluss halt. Oder halt das Sterne-Restaurant, die fermentieren dann halt eine Woche, dann hast du da halt einfach unglaubliche Geschmacksnuancen und dann frieren sie es eigentlich ein, um dann damit zu arbeiten halt, ja. Oder dann stoppst du halt wieder den Fermentationsprozess halt. Ja,
Okay.
genau. Und da sind halt eigentlich Salz, 2% Salz sind es halt beim Fermentieren von Lebensmitteln. Aber wie gesagt, so in der Landwirtschaft findet man eigentlich auch wieder so eine Prise Salz mit in die Jauche. Das ist immer so das Schöne, wenn man denn sich mit Fermentieren von Lebensmitteln beschäftigt, aber eigentlich die Jauchengrundsätze auch wieder auftauchen halt, ja. Eine kleine Prise Salz mit reinmachen oder Meeresalgen, die ich genau dann immer sammle für die Jauche, um ein bisschen Salz
Seid ihr
reinzubringen.
dafür extra an die Ostsee gefahren für diese, für die Meeresalgen?
Ich hab meine Familie, die ich da einmal im Jahr besuche und dadurch hat sich das halt so mit den Meeresalgen sammeln so ein bisschen etabliert halt, oder ein bisschen Meereswasser und ein paar Meeresmuscheln, ja.
Geil. Ja, macht
Ja.
Sinn. Das macht Sinn. Also das heißt, du bist da mit eigentlich permanent irgendwie konfrontiert. Und an sich, weil meine Frage war so ein bisschen auch, was sind so deine Herzensprojekte? Eigentlich ist das ganze Ding so dein Herzensprojekt, ne?
Ja, es ist immer alles so, da wurde gerade über das ganze Jahr mit beschäftigt, oder es ist sogar, ich werde mir sogar, wie gesagt, wir sammeln ja den Urin halt permanent halt, also pinkelst du die ganze Zeit in den Eimer halt, so du scheißt die ganze Zeit in den Eimer, und sammelst das, und halt, oder halt die Tiere halt, den ganzen Polter dann auch wieder alles zurück halt irgendwie, das ist schon Wahnsinn, ja, so hat man halt, ja, diesen Organ, deswegen ist dieser Begriff halt so Organismus, Huforganismus ist eigentlich ein schöner Begriff halt, wenn man ja versucht so ein bisschen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, ich hatte immer kriege ich einen Nervenzusammenbruch, wenn man dann halt sieht, so für die Hühner, was man da 50 Kilo Weizen, die im Monat essen, oder wenn irgendwie solche Mengen ungefähr halt, um irgendwie so eine ungefähre Vorstellung zu haben, die kann ich ja, davon bin ich ja noch Lichtjahre entfernt, den Weizen da irgendwie für meine Hühner selber anzubauen halt. Ja, 50 Quadratmeter im Monat, 500 Quadratmeter im Jahr, 500 Quadratmeter Acker nur für meine Hühner halt, die ein Landwirt halt, die da angebaut werden halt, ja, deswegen,
Ja.
naja, das auf der anderen Seite der
Die Tiere
Tierhaltung.
einfach frei rumlaufen lassen, wird nicht funktionieren, dass sie sich dann auch deine
Ja,
Kartoffelkäfer und so.
Hühner kannst du, Hühner haben so ein 350 bis 300 Meter ist Schluss bei einem Huhn. Also bräuchtest du für Hühner, braucht man wirklich keinen Zaun. Das ergibt sich dann eher so mit den anderen Tierarten. So die Enten sind dann immer ganz schön auf Abflug, so ein bisschen, und die Schafe eigentlich auch halt. Ja, und so ist dann irgendwie jede neue Tierart, ist dann wieder ein neuer Zaun halt.
Ja.
Und hier bei dem relativ großen Grundstück oder lang halt und den Gemüsebeet wieder einzäunen, weil ich ja natürlich auch monatelang nur mit Zäunen bauen beschäftigt halt, oder halt, ja, das ist schon, also auch noch so ein
Ja.
Zeitvertreib auf jeden Fall,
Was
denn
ich davon,
die
was
ersten.
ich, was ich da gelernt habe vom ich war auf dem Permakulturhof in Österreich. Ich krieg
Genau.
den Namen gerade nicht mehr zusammen.
Beim Sepp Holzer.
Dankeschön, beim Holzer selbst, genau. Und was ich da interessant fand, ist, wie der das mit seinen Hühnern macht. Der schickt die, bevor er irgendwas anpflanzt, auf sein Feld. Dann lässt er das einmal platt machen von den Hühnern quasi. Also alle, wahrscheinlich auch Würmer, alle Larven, alle Käfer und so weiter, alle raus. Und dann packt er die Hühner raus aus diesem Feld. Dann kommen seine Pflanzen drauf. Und dann hat er für die Hühner außenrum wie so eine Art Streifen noch gelassen, damit sie ums Feld rumlaufen können, damit von außen nicht unbedingt Schnecken und Käfer und Ungeziefer und so weiter halt an das Beet mit dran kann. Fand ich eigentlich auch ganz clever, das dann so zu lösen, die Tiere da so als natürliche
Naja, aber
Barriere
das
zu nutzen.
funktioniert halt, das halt für einen selbst zu etablieren. Wir haben ja auch immer davon geträumt, einfach die Hühner, oder das ist so das Bild hier, was denn vermittelt wird, die Hühner graben dir das einmal um halt, oder mit Schweinen kann man natürlich auch tolle Sachen machen, aber so, zum Beispiel im Winter ist halt eigentlich immer Getreideanbau angesagt, halt ein Weizen, so, das ist, dann hast du dieses Weizengras, Superfood im Prinzip, kannst du da halt aus dem Gemüsegarten von deinem Boden dann eigentlich knabbern oder als Tierfutter oder halt, sage ich mal, um den Boden zu schützen, Lichtenergie halt reinzukriegen, baust du eigentlich ja den. Das ist für mich halt eigentlich das Sinnvollste, halt im Winter auf seinen Flächen eine Getreidefläche zu haben, und die geht natürlich erst im Frühjahr auf und dann irgendwann überschneidet sich das ein bisschen mit den Gemüsekulturen. Aber ja, das funktioniert auf jeden Fall, und das andere, Bei mir wüsste ich nicht, wie ich die Reihe, wie ich. Dazwischen ist kein Platz, weißt du? Du hast höchstens im Winter oder im Frühjahr, dass man da die Enten, da jagen wir halt die Enten ins Gemüsebeet, dass die halt die Nacktschnecken im Frühjahr alle aufessen. Da hast du noch kein Gemüse und dem Getreide ist das auch egal. Und dadurch hatten ja dieses durch das feuchte Jahr so viele Nacktschneckenprobleme und wir hatten da relativ Nacktschnecken. AD und genau den Großteil der Fläche und außen ringsherum können die Enten marschieren die auch rum und die sind da natürlich wirklich auf Zack, was Nacktschnecken angeht. Das ist schon cool, aber dann im Sommer genau, ja, und dann ist das aber wieder vorbei eigentlich. Ja, dann kommen ja die Erdbeeren, sage ich mal, dann willst du auch nicht mehr, dass die Enten da rumrennen. Dann hat sich das mit den Erdbeeren erledigt.
Die wissen auch, was gut ist, ne?
Ja.
Ja. Hast du sonst?
Oder das andere ist, also so einen Hühnertraktor zu bauen, habe ich irgendwie auch immer von geträumt. Und aber du baust ja dieses Ding, dann musst du das dann immer rumschleppen. Ach, ja, also es muss dann immer alles thermisch sicher sein vor irgendwelchen Wildtieren halt. Dann hängt da immer so viel Polter dran, um dieses Ding dann da irgendwie durch den Garten zu schleppen. Naja, das ist ja dann auch nur so als Konzept gibt halt.
Ja. Okay, ja, also ich merke auch bei euch oder von dem, was du gerade erzählst, ihr probiert auch einfach ganz viel aus und ich glaube, dass das einfach Teil des Prozesses auch ist, diese ganzen Dinge auszuprobieren, um wahrscheinlich auch so ein Stück weit Wissen, das verloren gegangen ist, wieder irgendwie neu zu erwerben, um zu wissen, was funktioniert und was funktioniert vor allem bei mir auf dem Hof. Weil nur was bei dir
Genau, es
funktioniert.
ist ja immer so, jeder Mensch gibt ja dann immer da in der Bodenkunde, da jeder Quadratzentimeter Boden ist einzigartig, sage ich mal. Und so ist natürlich jeder Garten, hat da seine eigenen Bedingungen und die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse. Dadurch kann man immer eigentlich nur, muss man es sowieso dann am Ende selber
Ja,
rausfinden,
ja.
ja. Kann man selber gucken.
Hast du, weil du das Thema Schnecken gerade ansprichst, ich habe eigentlich jedes Jahr ein
Ja.
Schneckenproblem und ich bin noch nicht bereit dazu, mir hier irgendwie Laufenten oder Hühner oder so zu holen. Das ist aber, also bei mir, meine Recherchen laufen immer darauf hinaus, dass es ohne Hühner und ohne Laufenten schwierig ist mit Nacktschnecken. Habt ihr da schon nochmal irgendwelche Versuche gestartet und wart erfolgreich damit?
Nee, also so in den Gewächshäusern sind die ja dann manchmal auch drinnen, dann heißt es dann halt Spurensuche halt, aber ich meine, oder so auf der anderen Seite, aber wenn man sich so das Tier, das Landtier-Business anguckt, sage ich mal, da könntest du im Frühjahr immer noch entspannt dir einfach ein paar kleine Entenküken kaufen, lässt die den Sommer rumlaufen und im Herbst sind die dann halt im Topf, weißt du? Also um die Verantwortung da zu minimieren, um den Nutzen da ein bisschen zu haben halt, ja, dann hat man da einmal, ja, aber es ist immer, du musst immer an die Viecher denken, wenn du denn eine Tür offen lässt, dann kommt der Fuchs und dann sind die alle tot. Das ist natürlich immer ein bisschen traurig halt, ja, nee, aber ansonsten. Da, das ist bei allen Handarbeit, ja. Oder wir schwärmen hier immer alle von den Tigerschnecken oder so, dass die dann die anderen aufessen. Aber so, wir haben hier so viele Tigerschnecken, merkt man jetzt irgendwie auch nicht halt,
Ich
ja.
habe die auch immer extra übergelassen, aber ich merke
Nee.
da auch keinen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Ja. Also das. Nee, wir hatten einfach ganz, ganz, ganz stark von den Enten halt profitiert und halt ringsrum, dass die da dann immer halbwegs auch kontrollieren.
Und die Enten werden innerhalb von einem Jahr so
Ja.
fett, dass du sie essen kannst.
Ja, so machen das die Leute eigentlich, ja. Du kaufst sie im Frühjahr und im Winter sind die dann eigentlich meistens, dann werden die geschlachtet,
Ja,
ja.
okay.
Also so sehe ich das bei den Nachbarn, also, oder so die Küken, die ganzen Kükenzüchter, das sind ja, und die machen das ja auch so, oder vielmehr die Enten fangen eh erst im Frühjahr an zu legen, sage ich mal. Und dann kriegst du irgendwie Anfang des Sommers, kannst du dir die ersten Entenküken kaufen. Da gibt es ja dann so im ländlichen Bereich. Gibt es ja da denn, bei uns gibt es so einen Hühnerwagen, der da rumfährt, oder irgendwo gibt es denn hier einen Züchter, der, sage ich mal, ein bisschen was hat. Und dann kaufst du die einfach im Frühjahr, ja.
Cool. Gut zu wissen.
Und oder dann die Gänse hier, die sind jetzt gerade irgendwie seit ein paar Monaten da und Winter sind die dann alle wieder weg halt, ja. Und nächstes Jahr kommen dann wieder neue Nachbarsgänse, ja.
Cool. Das macht absolut Sinn. Schöner Kreislauf. Alright. Max, zum Abschluss. Wenn du in die Zukunft spulen könntest und dir und deinem eigenen Ich irgendwas sagen dürftest, was würdest du deinem
Die
eigenen
Zukunft
Ich,
oder die Vergangenheit, oder?
was würdest du deinem eigenen Ich, deinem zukünftigen Ich sagen für in 10 Jahren?
Hast du es gerade verkehrt rum gesagt oder habe ich es in meinem Kopf verkehrt rum gehört, ey? in die Vergangenheit, mein Vergangenheit.
Nein, was zu deinem oder? Zukünftigen Ich, also was zu deinem zukünftigen Ich gerne sagen würdest oder.
Nee, Gott. Nee, dem Dialog gibt es immer nur beim vergangenen Ich. Nee.
Was du deinem vergangenen Ich sagen möchtest.
Ja, damit.
Nee, also ich meine, okay, dann lass es uns anders, dann stelle ich die Frage anders. Wo wünschst du dir, dass ihr in 10 Jahren seid?
Max, so dieses halt, ja. Ja, ich meine, du hast ja das so, wenn man halt zusammen auch mal in Urlaub fahren kann, was es für uns halt jetzt nicht gibt, sage ich mal, aber das ist nicht, dass wir jetzt hier abends immer da sitzen und denken, schade, dass wir nicht in Urlaub fahren können. Also das ist überhaupt nicht Thema halt, aber es ist natürlich einfach, weil das überhaupt nicht möglich ist, ist es immer so ein kleiner Traum natürlich, irgendwann auch immer mal in Urlaub fahren zu können oder halt mal wieder genau das ist halt einfach. Und ich habe halt hier noch so ein paar die alte Scheune und den alten Stall und so, die will ich halt eigentlich irgendwann mal alle mal wieder in Schuss bringen. Und das ist für mich immer so das Thema, weil ich ja so handwerklich, das ist ja, was ich einfach immer viel gemacht habe und gerne mache. Da hier immer alles so ein bisschen erhalten und eigentlich immer natürlich den Waldgarten da irgendwie, mit den Feigen kämpfe ich hier halt immer noch so bei minus 15 Grad, da frieren meine Feigen einfach immer noch so weit weg, dass wir hier noch keine großen Feigenbäume irgendwie gekriegt haben. Da halt gucken, dass man mit denen, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben, denen halt noch zu helfen, um dann da halt den Feigenball zu ernten und so. Das ist immer noch, da ist man immer ein bisschen bei. Aber ansonsten, ja, ist dieses Gartenjahr, das geht so schnell, oder mit einem gewissen Alter geht es dann ja eh immer noch schneller. Nee, das halt genießen hier und
okay, also das heißt
alles beim Wachsen angucken.
Also okay, das heißt also die Gebäude nochmal in Schuss bringen, die Bäume so weit bringen, dass sie das tun, was du möchtest. Und
naja, halt immer noch mit den Lagen halt, und wir haben jetzt noch mehr Feigen ans Haus halt gepflanzt und mal gucken, ob das denn halt reicht oder ob man die doch ein bisschen einpackt, sage ich mal. Weil, ja, das kann ja, also ich habe schon echt große Feigenbäume in Deutschland auch gesehen und das natürlich dann nochmal hier so Next Level halt, ja. Oder letztes Jahr hatten wir dann halt einfach ganze Monate lang da nur große, reife, süße Weintrauben essen können oder so. Das macht denen schon richtig Spaß halt, ja. Aber genau, mal gucken, wie es jetzt dieses Jahr und alles nicht halt.
Alright.
Ja, und immer das kommt, und da hast du ja immer neue Projekte, und jetzt haben wir ganz viele Kürbisse, die wir dann dieses Jahr noch einlagern, und dann jetzt mit Äpfeln einlagern anfangen, rote Beete einlagern, und ja, Kartoffeln, 3 Schafböcke noch schlachten halt, das dann auch immer nochmal so, da bist du dann auch schon ein bisschen mit beschäftigt, oder also, dann macht man auch nichts anderes mehr halt, ja.
Nicht schlecht.
Genau, wenn man das stellt sich das ja immer alles so schön vor mit den Schafen, und aber du musst sie halt, du hast halt immer so vor, jedes Jahr dieses Inzuchtproblem halt, dann hast du natürlich, und da ist halt noch richtig richtig ein großes Tier, was du denn schlachtest, das soll man denn das nicht ohne,
genau. Ja, nicht schlecht. Da habt ihr auf jeden Fall noch, also ihr habt weiterhin einiges zu tun und habt noch einiges vor euch. Dafür wünsche ich euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass das gut wird. Ich bin auch gespannt, was die nächsten Jahre dann noch so in dem Channel auf Instagram und Co. Präsentieren wirst oder präsentieren werdet. Max, zum Abschluss, also für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wie kann man auf dich aufmerksam werden? Wo findet man dich überall, wenn man noch mehr von dir und deinen Hoferlebnissen?
Ich würde einfach, also Max Farm Power gibt es halt auf TikTok und Instagram und YouTube, bei dir ist noch nicht ganz überall, ja, genau, die 3 Sachen. Und das ist auch immer ganz unterschiedlich, genau, der eine, ja, alle nutzen die Plattform unterschiedlich. Genau, da findet, oder Myconnect ist so unsere Webseite, wo wir so ein bisschen was vom Hof gibt's da.
Alright.
Genau. Link steht in der Bio.
Genau, ich wollte es gerade sagen, wir verlinken das Ganze in den Shownotes auch nochmal. Von dem her, Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke gerne auch an die Zuhörer fürs.
Ah, Max, ja, keinen neuen Namen merken.
Das ist genau so ist es. Tschüss an die Geräte, Dankeschön.
Ja, macht's gut.